Ich finde es richtig toll, dass wir als Gemeinde ganz intensiv in dem Markus-Evangelium arbeiten. Ja, Edmund hatte letzte Woche und vorletzte Woche gepredigt, die ganze Kapitel 1 und dann letzte Woche kam Kapitel 2 dran, über die Männer, die ihren Freund durch das Dach hinunterließen, damit Jesus ihn heilen konnte. Und heute ist Kapitel 3 an der Reihe. Vielleicht habt ihr das schon im Vorfeld gelesen. Ja, für mein Predigt habe ich die Versen 7 bis 19 ausgesucht. Jesus zog mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgte ihm. Auch aus Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordans und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. Die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten. Weil er nämlich so viele heilte, drängten sich alle, die ein Leiden hatten, an ihm heran, um ihn zu berühren. Und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus, bekannt zu machen, wer er war. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannten. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seine Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Die 12, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn von Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus. Diese beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Jesus beruft hier die Apostel, aber er beruft nicht nur Apostel, ja auch heute ruft er Menschen in seine Nachfolge zu kommen. Er beruft sie zu kleinen und größeren Aufgaben und er bevollmächtigt uns, dass wir diese Dinge tun können. Und es entsteht etwas dabei, das ihm die Ehre geht. Es war in dem Text eine Menge los. Ja, in Markus 3, Vers 7 hatten wir gelesen, dass Hunderte von Menschen ja, zum See Genezareth waren gekommen. Sie wollten Jesus erleben. Sie wollten geheilt werden. Sie wollten ihm hören. Und dann gab es einen Szenenwechsel. Ja, vom See zum Berg. Und vom Lukas 6, Vers 12, ein Paralleltext, müssten wir annehmen, dass Jesus hier am Westufer des See Genezareth befindet. Eventuell ist Kapernaum sein Ausgangspunkt. Und von der aus steigt er auf den Berg. Ich habe drei Fotos mitgebracht. Das erste Foto zeigt uns die Lage hier. Das ist Kapernaum und ein Garten vor Ort. Und von dort kann man auch runtergehen bis zum See Genezareth. Und die nächsten zwei Bilder hat man diesen Weg gesehen. Das so ähnlich oben auf so einem Berg war Jesus, als er sich zurückzog. Konnte dann nach unten schauen auf dem See. Da waren zwei Bilder, ja. Genau. Ja. Jesus suchte dort die Einsamkeit. Ja. Und in Lukas Evangelium wird berichtet, dass er betete dort. Ja, erst nach einer Gebetsnacht ruft er diejenigen zu sich, die er wollte. Markus wiederum erzählt ziemlich knapp und kurz darüber. Aber auch da haben wir den Ausdruck, diejenigen, die er wollte. Und das zeigt uns, dass viele Junge dabei waren. Und Jesus traf ein Auswahl. Auch später sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und auch wir haben Gottes Ruf gehört. Ja, er hat auch uns erwählt. Das lesen wir in Epheser 1, die Verse 4 bis 5. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. So, wir sind auch erwählt. Und wenn wir zurück überlegen in unser Predigttext, eine Schlussbemerkung da in Vers 13, halten wir fest, sie, die Jungen, traten zu ihm. Sie waren gehorsam, ohne Wenn und Aber. Das Christentum begann als eine Bewegung junger Leute. Die meisten Apostel waren wahrscheinlich jünger als 30 und auch Jesus war nicht älter. Und wenn wir die Geschichte der ersten Jünger überdenken, dann lesen wir von Abenteuern. Ja, wir sehen, wie diese Männer ihrem Herrn nachfolgten, ja, ins Unbekannte. Sie wussten nicht genau, wohin es gehen würde. Sie wussten auch nicht genau, warum sie es taten oder warum er sie hinführen würde. Sie waren einfach fasziniert, ja, angezogen, ergriffen. Und sie hielten fest an ihm. Da war etwas ja Unwiderstehlichem an ihm. Wurden sie vielleicht von ihren Freunden ausgelacht? Kamen auch Zweifel manchmal in ihrem Herzen, dass sie dachten, hätten wir das bloß nicht gemacht? Aber nein, sie hielten an ihm fest. Und Jesus wählte diesen Männer nicht aufgrund ihres Glaubens, ja, denn ihr Glaube hat oft versagt. Er wählte sie auch nicht aus wegen ihrer Talente oder Fähigkeiten. Keiner von ihnen hob sich besonders heraus mit irgendwelchen Begabungen. Die Jungen stammten aus unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungsbereichen. Aber anscheinend hat keiner ein größeres Potenzial für Leitung als die anderen, die er nicht ausgesucht hatte. Das einzige Merkmal, die sie alle hatten, ja, war ihre Bereitschaft, gehorsam zu sein, Jesus zu gehorchen. Und nach der Himmelfahrt von Jesus wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, ja, und bevollmächtigt, besondere Aufgaben zu tun, damit die Urgemeinde wachsen würde. Und wir dürfen uns nicht disqualifizieren an einem Dienst für Jesus, in dem wir denken vielleicht, ich bringe die erwarteten Kriterien nicht. Nein, um eine gute Junge zu sein, brauchen wir nur eins, das ist die Hingabe, ja, und Entschlossenheit, Jesus mit einem willigen Herzen nachzufolgen. Jesus wählte 12 aus seiner Apostel zu sein. Warum wählte er 12 Männer? Vielleicht, weil es auch 12 Stämme Israels gibt. Und somit wollte er vielleicht, dass 12 Männer die Gemeinde gründen. Sie waren Zeugen des Lebens, Sterbens und Auferstehung Jesu. Apostel hat die Bedeutung des hebräischen Wortes Shaliach. Das bedeutet ein Gesandter oder ein Botschafter, der in ein anderes Land geschickt wird. Ein Botschafter, der sein Land vertritt. ein Botschafter, der einen König vertritt. Er kam mit der Autorität von dem, der ihn ausgesandt hat. Und das griechische Wort Apostolos bedeutet das Gleiche. Ja, auch wir sind Ausgesandte. Auch wir sind Botschafter, ausgesandt für den König. Wenn ich überlege an Botschafter, denke ich eigentlich an deren Autos in Bonn. Wenn man in Bonn fährt, dann sieht man die Diplomatenautos. Einer hat mir gestern überholt, der ist echt an mich vorbeigerast. Wahrscheinlich kennen wir das alle. Und auch parken. Sie parken meistens, wo sie nicht dürfen. Das finde ich nicht gerade beispielhaft für einen Botschafter. Aber so machen wir es nicht, nicht wahr? Weil wir machen es, wie Jesus das möchte. Wir vertreten ihn auf dieser Erde. Ja. Gott hat die Welt im Blick. Ja. Berufung ist nicht nur gemeindemäßig. Ja. Auch das, was wir im Beruf machen oder das, was wir tun, ja, mit unseren Talenten und Gaben. Und jeder ist einzigartig. Ein Beruf ist nicht nur, wie viel Geld ich verdienen kann, sondern wo und wie ich Gott dienen kann. Auch vielleicht in einem normalen Beruf. Ich meine, ich war früher Ballettlehrerin und dann denkt man, naja, wie kann bloß eine Ballettlehrerin Gott dienen? Aber es geht tatsächlich. Wenn Jesus in uns ist und bei uns ist, egal wo wir sind, können wir ihm dienen. Ich hatte es schon erzählt, ich habe biblischen Geschichten mit den Kindern getanzt, wir haben Weihnachten in Bewegung gesetzt, getanzt, Ostern getanzt. Ja, und dann hatten die Kinder wirklich so eine Botschaft bekommen. Und auch später, nach meiner Ausbildung in Theologie, dann dachte ich auch, Tanz war immer noch mein Ding, auch in Gemeinden. Und ich weiß, bei den Pastorentreffen, die wir hatten in der Südwestvereinigung, musste ich mich immer einmal im Monat dahin fahren. Und da waren ja wunderbare Männer, die Pastoren von der Südwestvereinigung der Baptistengemeinden. Und sie waren... Ja, immer war eine dran mit dem Thema und dann, als ich dran kam, habe ich überlegt, was sollte ich diese wunderbaren Theologen sagen? Und ich habe gedacht, ja, ich mache mit denen Tanz. Wir machen Anbetungstanz und israelischen Tanz. Ja, ihr lacht, aber diesen Männer, alle Achtung, die haben da alle in diesem Raum mit mir getanzt und ich habe nochmal erinnert, ja, dass David getanzt hat, von ganzem Herzen, ja, er war ein Mann Gottes und er hat getanzt, um Gott zu loben. Und ja, und sie haben auch mitgetanzt. Und ja, so hat Gott mich gebraucht mit meinen Gaben. Und so möchte aber jeder gebrauchen. Jeder hat andere Gaben. Und das ist dann so fantastisch, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und auch du bist eine Gesandte, ein Missionar, ein Botschafter. Ja, du bringst seine Botschaft in unsere Welt hinein. Wir sind Treuhänder. Und er ruft heute jede von uns für etwas Bestimmtes. Jesus hatte ein dreifaches Ziel mit der Berufung der Jünger. Da haben wir drei Punkte. Die erste ist die Beauftragung, dass sie bei ihm sein sollten. Ja, da hatten wir gelesen, damit sie bei ihm seien. Ja, das ist die oberste Berufung, bei Jesus zu sein. Es zählt nicht unser Tun, ja, sondern dass wir jemanden sind. Ja, wir sind Nachfolger Jesus. Das ist unsere oberste Berufung. Bei ihm zu sein, mit ihm zu leben. Es gibt Menschen, die nicht viel tun können, aber sie leben im Nachfolge. Ich denke an meine Mutter. Sie hatte MS, Multiple Sclerosis, und am Ende ihres Lebens konnte sie sich wirklich nicht bewegen, nur ihr Hände und ihr Arm ein kleines bisschen. Und sonst war sie auf Hilfe von außen für alles. Sie konnte sich nicht mal im Bett umdrehen. Ja? Aber sie war ein Nachfolger Jesus. Sie liebte es zu beten. Ja? Jesus sagte Martha, dass Maria das Richtige erwählt hatte. Wir lesen in Lukas 10. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, und die Maria, sie saß zu Füßen Jesu, hat ihm zugehört, wollte einfach nah bei ihm sein. Und die Jünger wurden vorbereitet. Eine Vorbereitung in der Zurückgezogenheit, ehe sie öffentlich predigen wurden. Ja, und wir müssen auch uns zurückziehen, Zeit mit ihm verbringen, ehe wir Gottes Botschaft hinausbringen können. Jesus' zweites Ziel mit der Berufung der Jünger war damit, er sie aussende, zu predigen. Warum sollten wir predigen? Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das lesen wir in Römer 10, Vers 17. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Und wir haben alle einen Missionsauftrag, das Wort weiterzubringen. Unser Missionsauftrag im Markus-Evangelium lesen wir in Markus 16, Vers 15. Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, alle Kreatur. Und wir sollten hingehen zu den Menschen. Vielleicht nach dieser Corona-Zeit werden wir hinausgehen können, in der Stadt und irgendwas machen als Einsatz. Wir können beten vielleicht, dass Gott uns kreative Ideen gibt, wie wir Menschen erreichen können. Unsere Nachbarn und unsere Familien zu predigen, ist etwas schwieriger, nicht wahr? Da ist es sicherlich besser, wenn wir einfach ein echtes Zeugnis sind. Ja, er lebt in uns und so können wir offen sein und sagen, was er uns bedeutet, ja, dass wir Zuversicht haben mit ihm, dass wir anbieten, für unsere Familien zu beten und dass wir wirklich zeigen, dass sein Licht in uns ist. Jesus' dritter Ziel mit der Berufung der Jünger war Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Manche Leute meinen, dass es keine Dämonen gibt. Und wir sehen zu besonderen Jahreszeiten, wie zum Beispiel Karneval oder Halloween, Menschen gekleidet als Teufel. Oder man sieht sogar kleine Teufelchen als so Figuren, als Glücksbringer. Ja, aber wir sollten uns nicht irreführen lassen. Ja, Jesus hat oft genug Dämonen ausgetrieben. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, können im Bereich ihrer sündigen, übernatürlichen Natur von einem Dämon besessen sein. Aber wenn du mit Jesus und seinem Heiligen Geist erfüllt bist, gibt es für dich keinen Grund, Angst zu haben. Denn wir lesen in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus hat über den Feind gesiegt. Jesus war sich seiner Autorität und Befehlsgewalt über Dämonen immer voll bewusst. Wir lesen in Matthäus 8, Vers 16, am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle gesund. Und in dem wunderbaren Namen Jesus, in dem machtvollen Namen Jesus, sind auch wir autorisiert, auch wie er, Macht über den Dämonen auszusprechen. Wir lesen in Markus 16, Vers 17. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden. Glaubst du an Jesus? Ja, dann lesen wir diesen Vers noch einmal. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden. Wow, das ist herausfordernd, oder? Ja, wir sollten diesen Dienst nicht leichtfertig tun. Und nicht, wenn wir nicht sicher sind, dass wir wirklich fest in Jesus verwurzelt und gegründet sind und in seinem Wort sind. Das ist so wichtig. Jüdische Beschwörer, die Jesus nicht als ihren Herrn angenommen hatten, versuchten einen Dämon im Namen Jesus auszutreiben. Und sie wurden hart zugerichtet von dem Besessenen. Wir lesen in Apostelgeschichte 19. Es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namen Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl. Wer seid ihr aber? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. So, einen Befreiungsdienst sollte man nie alleine tun und es sollte immer mit Gebet begleitet sein. Eine Frau in einer früheren Gemeinde von uns sprach mit dem Pastor und sie sagt: Ich brauche Befreiungsgebet. Ich spüre, ich bin belastet von Dämonen, ich muss Gebet haben. Und er machte einen Termin mit ihr, es war ein Freitagabend. Zur gleichen Zeit hatten wir nebenan in dem Gemeindesaal einen Abend mit Lobpreis und Gebet. Und gerade zu der Zeit, wo die Frau diesen Termin hat mit dem Pastor, war plötzlich mit die Elektrotechnik von den Instrumenten, das ging alles schief. Und plötzlich, manchmal war der Strom da, manchmal war es nicht da. Und wir merkten, hier geschieht etwas Übernatürliches in diesem Gebäude. Und wir wussten, Lobpreis siegt, Jesus ist in unserem Lobpreis. Und wir priesen Gott weiter und wir beteten weiter. Und ja, die Frau wurde auch befreit und gab später auch vor die Gemeinde Zeugnis darüber. Auch in unserem Dienst im Bonner Loch bei den Obdachlosen, das findet zurzeit nicht statt, aber wir haben immer für die Leute gebetet. Wir haben gebetet für den Raum, wo wir standen, dass Jesus da sein würde, dass er Platz einnehmen würde. Und wir hatten tatsächlich Männer, die belastet waren und manchmal ließen sie auch für sich beten. Wir spürten dann diese dämonische, teuflische Last, sie auf denen gelegen hatten. Und vielen sagt, ja, wir wollen das hinter uns lassen und wir möchten das haben, was ihr habt, ihr, diesen Team, ihr kommt ja hier im Bonner Loch mit Essen und Lebensmitteln und ihr habt so viel Liebe für uns. Wir sehen das, wir wollen dann auch so sein, so fühlen. Und wir konnten wirklich für sie beten und das war ein Vorrecht vom Herrn. Aber auch geisterfüllte Christen können von Dämonen beeinflusst sein. Das ist aber ein großer Unterschied zu wenn ein Nichtgläubiger besessen ist. Nämlich, ein Geist von Gläubigen kann nicht besetzt werden vom Feind. Weil Jesus ist dort. Ja? Wenn wir im 1. Johannesbrief Kapitel 5 lesen, steht, wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. So, diese Bibelstelle spricht über den Geist in uns, der nicht sündigen kann, ja, weil er aus Gott geboren ist. Johannes schreibt aber im selben Brief, dass es uns, unsere Seele, unser menschlichen Willen möglich ist zu sündigen. Das ist aber unsere Seele, unser Wille. Da lesen wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So die Seele kann durch gewisse sündige Entscheidungen besetzt sein. Deswegen schreibt Paulus, gebt nicht Raum dem Teufel. Aber es bedeutet ganz klar, der Teufel kann nicht einfach so Einfluss oder Macht auf einen Christ nehmen, außer wenn wir die Türen auftun. Und wenn wir Türen auftun und ihm einladen, das bedeutet bestimmte Sünden, die wir tun. Wir lesen darüber in Epheser 4 und Epheser 5, das sind diese Eintrittstore, zum Beispiel Lüge, Zorn, Diebstahl, Fluchen, Bitterkeit, Unreinheit. Ein Beispiel war Simon der Zauberer. Er wurde gläubig und ließ sich taufen, aber sein Herz war voller Bitterkeit, ja, und voller böse Bindungen. Und dann lesen wir, darum tu Buße für deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Aber wir haben so einen wunderbaren Gott, Jesus, der sein Leben für uns gab. Ja, und wir lesen 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Doch wenn wir unseren Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ja, wir können im Namen Jesus Dämonen austreiben. Aber die langfristige Lösung ist, die Eintrittstoren zu schließen, indem nicht mehr gesündigt wird. Ich hatte früher auch etwas sehr Übernatürliches erlebt. Ich war, ja, auch am Anfang meines Glaubenslebens hatte ich sehr, sehr viel Angst. Und ich hatte sehr viel Angst, überhaupt vor Leute zu sprechen. Ich konnte das nicht. Ja. Mein Herz wurde ganz laut klopfen und ich fühlte mich wirklich schlecht. Es war, als ob Dämonen sich einfach abstürzten und auf meine Schultern gesessen hätten und sich da hineingekrallt hätten und ich fühlte mich wie gelähmt. Und dabei wollte ich so gerne mal Zeugnis geben. Oder manchmal hatte ich so einen prophetischen Eindruck, das wollte ich nach vorne gehen und das mitteilen. Aber diese Angst überwältigt mich. Und dann hatte ich Gott gefragt, Gott, warum? Warum ist das so? Und er sprach zu mir und sagt, es ist Stolz. Gib mir dein Stolz. Und ich habe das noch mehr nachgeprüft und es war Menschenfurcht. Und ich hatte Angst vor den Menschen. Ich dachte, was werden sie von mir denken? Und dieses Menschenfurcht, wir brauchen keine Menschenfurcht zu haben, wir haben einen Gott. Und nur ihm sollten wir fürchten. Nein, das Wort fürchten ist es eigentlich nicht. Es ist Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott, weil er der Größte ist. Und ihm müssen wir anschauen, ja, und nicht den Menschen. Aber ich müsste bekennen, ich würde den Menschen ansehen. Und ich habe Gott um Vergeben gebeten, für meinen Stolz, für meine Menschenfurcht. Aber dann war diese Angst immer noch da. Und ich hatte gehört, natürlich, dass Jesus, den Namen Jesus allein ist machtvoll. Und so saß ich denn da, so wie sie dann so sitzen, und ich wusste, ich wollte dann, man wurde eingeladen, Zeugnis zu geben, und ich wollte unbedingt, aber ich merkte, diese Angst war wieder da. Und dann habe ich ganz laut gesprochen, nicht akustisch, aber laut in meinem Kopf. Kennt ihr das? Man kann ganz laut in dem Kopf reden. Und dann habe ich einfach, Jesus, 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 in meinen Kopf gerufen. Und dann ging es. Ich konnte aufstehen. Da war nichts mehr da auf meinen Schultern. Es war weg. Und ich konnte nach vorne gehen. Aber es geschah danach immer noch, dass diese Gefühl, Dämonen, auf meine Schultern da war. Aber immer dann rief ich, Jesus, Jesus, Jesus. Und nach einer Weile geschah es nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass es Dämonen waren. Die haben begriffen. Sie rief Jesus. Und sie hatten aufgegeben. Ja, da ist Macht in dem Namen Jesus. Das lesen wir. Wir lesen auch in der Bibel, in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, so es kam von woanders, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist, was Jesus uns gibt. Und wir haben aber Vollmacht, nicht wahr, zu beten in dem Namen Jesus, auch ganz laut auszusprechen. Ich habe ein viertes Ziel mit der Berufung der Jungen. Das haben wir nicht direkt gelesen in unserem Predigttext im Markus-Evangelium, aber es gehört dazu, und das ist, Vollmacht zu haben, zu heilen. Ja, dieser vierte Punkt gehört zum dritten Punkt, weil von Jesus sind 39 Heilungen berichtet. Und in 13 Fällen hat Jesus erst Geister weggeschickt, bevor er geheilt hat. So, Geister wegtreiben hat mit Heilung zu tun, aber nicht immer. Wir lesen in dem Paralleltext in Lukas Evangelium, wie Jesus seine Jungen dort berufen hat und ausgesandt hat. Es war es 12. Ja? Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen, dass sie Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Aber dann sandte er 72 aus. Deswegen müssen wir uns auch angesprochen fühlen. Ja, es blieb nicht nur bei 12. Ja, es geht weiter. 72. Und die 72 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Wow. In der Apostelgeschichte, Vers 10, Kapitel 10, Vers 38 lesen wir, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Heilung ist von Gott. Krankheit und Zerstörung sind nicht von Gott, die kommen vom Teufel. Jesus hat nie einen Mensch abgewiesen, der um Heilung bat. Jesus sagte nie, Krankheit ist dein Los, das du tragen musst, Gott hat es dir auferlegt. Nein! Keine noch so schwere Krankheit hat Jesus für unheilbar erklärt. Wir lesen einen wunderbaren Text im Jesaja. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, Jesaja prophezeit hier über Jesus, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier geht es auch um Heilung, das am Kreuz geschah. Nicht nur Befreiung von Schuld, aber auch Heilung. Ich finde einen Text im Psalm 107 sehr interessant. Die Toren, die geplagt waren um ihre Übertretung und um ihre Sünde willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und sie nahe waren dem Pforten des Todes, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not. Und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Das finde ich so spannend hier. Gott sandte sein Wort zu Menschen, die todkrank waren, ja, und heilte sie durch sein Wort, ja. Das war das Medizin, das Wort Gottes aufzunehmen, einzunehmen, ja. Das bedeutet auch die Heilungszusagen Gottes, ja, dass wir meditieren darüber, dass wir nachsinnen, was bedeutet das, ja. Dass wir Gott preisen, dass er sagt, er will heilen. Und wenn Gedanken des Zweifels kommen, ja, das flüstert der Teufel ein, dann antworten wir einfach mit Wort Gottes und wir sagen, es steht aber geschrieben. Medizin und Antibiotika muss man regelmäßig einnehmen, sonst wirkt es nicht. Nimmst du Gottes Wort regelmäßig auf? Antibiotika ist es wirklich jeden Tag. Nimmst du Gottes Wort jeden Tag auf? Auch wenn nicht viel Zeit ist, ja? Nimm ein Bibelvers, ja? Nimm es mit. Und wenn du mehr nehmen kannst, bist du natürlich beschenkt. Ja, aber nimm eine Medizin. In Sprüche 4 steht, mein Sohn, aber auch natürlich meine Tochter, merke auf meine Rede, neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Wow. So, Gebet, nicht wahr? Gebet, auch zu Gott kommen, ist so wichtig. Ich habe noch ein paar Punkte über Gebet. Habt ihr noch Kraft? Seid ihr noch dabei? Schwer zu sehen hinter den Masken. Ja, okay. Ein paar Punkte einfach. Gebet von zwei Personen in Einheit. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei oder drei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren. Von meinem Vater im Himmel, sagt Jesus. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich Mitte unter ihnen. So Gebet, ja, wie seine Geschwister, ja, zu zweit. Er ist mitten unter euch. Dann gibt es Gebet mit Handauflegung. In Markus 16, Vers 18 lesen wir, Kranke werden sie die Hände auflegen. So wird's gut mit ihnen. Schön. Und Gebet mit Salben und mit Öl. Das ist für die Ältesten und für uns. Jakobus 5. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Als ich Pastorin war im Linz am Rhein, rief mir ein Gemeindemitglied an und sagte, könnte ich bitte kommen? Ihre Nachbarin hätte einen Gehirntumor. Und würde ich bitte kommen und für sie beten und sie salben? Ich habe gesagt, ja, biblisch gesehen müsste diese Frau eigentlich mit ihr Ältesten sprechen. Sie ist dann gläubig. Und die Gemeindegeschwister sagte, ja, das hat sie schon getan, aber sie jetzt, seitdem weint sie nur und sie ist total traurig. Gut, ich fuhr hin und ich habe sie gefragt, ja, ich kann für dich beten, aber warum hast du dann nicht mit deinen Ältesten in deiner Gemeinde gesprochen? Und sie sagt, das habe ich, sagt sie. Und sie haben einfach Vorwurf gemacht. Sie haben gesagt, du bist Sünde begangen. Du bist Sünde begangen. Du musst deine Schuld bekennen. Erst dann wird Gott dich heilen. Das ist natürlich nicht biblisch. Ja, wir müssen immer die verschiedenen Bibelstellen sehen. Obwohl wir im Jakobusbrief hören, dass wenn Sünde da ist, können wir es natürlich bekennen. Das ist gut. Aber es ist nicht ausschließlich Sünde da, warum wir krank sind. Jesus sagte sogar über einen Blinden, ja, der blind war, und er sagte, und er wurde gefragt von seinem Jünger, warum ist er blind? Hat er gesündigt oder seine Eltern, haben sie sich gesündigt? Jesus sagt, nein, hat er gesagt. Und Jesus hat gesagt, das wird dann meine Herrlichkeit zeigen, weil Jesus wollte diesen Mann heilen. Und wir wissen oft nicht, aber es ist nicht immer Sünde. Und so sprach ich zu dieser Frau und habe gesagt, ist da irgendetwas, was du dann bekennen möchtest? Und sie hat gesagt, nein, ich fühle, ich habe Gott alles gesagt und ich fühle mich in Reine mit ihm. Und dann habe ich sie auch gesalbt und für sie gebetet und auch, ich hoffe, machtvoll in dem Namen Jesus. Auf jeden Fall, sie wurde operiert, aber der Tumor war weg. Auch der Krebs war weg, sie ist geheilt worden. Da bin ich dann Gott so dankbar. Es gibt Gebet mit Gaben der Heilungen, mit der Gabe des Wunderwirkens, mit Gabe des Glaubens. Wir hatten auch dort in der Gemeinde ein Mitglied, ein Ältester, der hatte einen schrecklichen Motorradunfall. Und er müsste in künstliche Koma versetzt werden. Alle dachten, er würde sterben. Es war so schlimm. Aber die ganze Gemeinde hat wirklich 24 Stunden Gebet gemacht und er ist durchgekommen und auch heute hat er keine Beschwerden mehr und das ist so wunderbar. Gott ist treu, wenn wir beten. Manchmal natürlich geht es anders. Wir haben nicht alle Antworten. Eins weiß ich, es ist unsere Verantwortung zu beten für die Kranken, weil es steht in Gottes Wort, dass wir das tun sollen. Ja, und wir sollen gehorsam sein und wollen gehorsam sein. Dann hat Gott die Verantwortung. Und wie Gott handelt, das wissen wir nicht. Aber er wird handeln. Manchmal, wenn jemand schwer krank ist, werden sie nach Hause geholt. Manchmal sehen wir die Besserung noch nicht. Es ist ein Prozess der Heilung. Aber Gott hört immer. Er hört immer und hilft immer. Er ist treu, er ist gerecht. Es gibt auch Gebet und Gehen mit Glaubensschritten. Ja, wo Jesus sprach in Johannes 5, er sagt einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Ja, der Mann, der da lag und lahm war und nicht gehen konnte, wusste nicht. Ja, Jesus hat gesagt, du bist geheilt, aber dann jetzt soll er einfach aufstehen. Ja, er ist einfach aufgestanden und gegangen. Er hat Jesus geglaubt. Oder mit dem Blinden in Johannes 9. Da lesen wir, als er das gesagt hatte, Jesus spuckte auf der Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wow, er musste gehen. Ja, so wir beten für Heilung und die Leute müssen dann einfach gehen, weitergehen, auch im Glauben. Es gibt auch Beten in der Kraft des Heiligen Geistes, ja. Das können wir, der Heilige Geist lebt in dir. Ja, dann bist du ein Kanal, du empfängst, ja, um weiterzugeben. Es ist Liebe und Heilung, weiterzugeben. Es gibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Vers 24. Er, der unsere Sünden an seinen eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was für Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das ist so eine wunderbare Verheißung. Das dürfen wir auch glauben. Mit diesem Glauben dürfen wir auch für anderen beten. Wenn wir kurz zum Schluss zurückkommen zu unserem Predigttext, da am Ende hatten wir die Liste von den Aposteln gelesen und ganz am Ende stand der Name Judas Iskariot. Das macht traurig natürlich. Einer von Jesus erwählt, lebte in der Nähe Jesus und dann kehrte er weg, hat Jesus verraten. Und das ist das Traurigste, vielleicht was passieren kann, wenn jemand lebt in Gemeinschaft mit Jesus und dann geht weg. Aber es gab 11 und 11 blieben dabei. Und darüber können wir uns auch freuen, die haben dann wirklich Gemeinde gegründet. Und auch wir können heute ja sehen, dass Gemeinde wächst. Ja, durch unser vielleicht nur ein kleines Tun können wir schauen, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören. Jesus berief in unser Text nicht nur Apostel, er beruft auch uns heute, in seine Nachfolge zu kommen. Er beruft zu kleinen und großen Aufgaben und er bevollmächtigt uns, dass wir das tun können. Ja, und dann entsteht etwas dabei, ja, das ihm Ehre bringt. Um ein guter Junge zu sein, brauchen wir nur Hingabe und Entschlossenheit, Jesus mit willigem Herzen nachzufolgen. So, Amen. Wir haben, wir wollen jetzt gleich ein Lied hören und miteinander singen. Das ist auch, geht um Sehnsucht, ja. Habt ihr auch diese Sehnsucht, ja, wirklich, ja, ein treuer Nachfolger zu sein? Ich glaube, oft brauchen wir mehr Mut, oder? Wir haben aber nicht den Geist der Angst. Wir haben einen Geist der Mut in uns, der lebt in uns und schenkt uns Kraft und Liebe und Besonnenheit.